Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch auch hier im Saal, den paar wenigen, die hier am Gottesdienst mit dabei sein können, die ihn gestalten, aber auch vor allem euch draußen an euren Endgeräten. Wir befinden uns ja in dieser Themenreihe des Wort Gottes. Und wenn ich an die Bibel denke, muss ich sagen, da erfüllt mich einerseits eine ganz große Dankbarkeit und Freude. Und andererseits auch immer wieder so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich sollte mich einfach halt viel besser auskennen und mehr drin lesen. Und ich komme da auch nicht immer so dazu oder ich nehme mir manchmal einfach auch nicht so die Zeit da dafür. Und trotzdem ist es ein Buch, das mich sehr fasziniert und das mich auch immer wieder begeistert. Und sobald ich anfange drin zu lesen und nachzuforschen, dann kann ich da wieder fast nicht mehr aufhören. Die größte Schwierigkeit für mich ist einfach nur, diesen Buchdeckel aufzuklappen, weil wenn ich dann angefangen habe zu lesen, dann bin ich mittendrin. Ja, und heute Morgen habe ich mich dann, für heute Morgen habe ich natürlich auch ein Thema gebraucht, Wort Gottes, und ich habe mir überlegt, was nehme ich für einen Text heute Morgen. Und ich habe mich heute Morgen entschieden, mit euch einen Psalm anzuschauen, der sehr starke Verse enthält, die das Wort Gottes beschreiben, was das Wort Gottes sein möchte in unserem Leben. Wie ist das Wort Gottes? Aber auch sehr starke Verse enthält, die die Beziehung dieses Psalmschreibers, dieses Autors zum Wort Gottes hin beschreibt. Und dann enthält dieser Psalm auch noch ganz starke Verse und Worte zu dem, welche Auswirkungen dieses Wort Gottes in unserem Leben haben kann. Und dieser Psalm enthält so viel, da ist so ein Reichtum drin, dass ich diesen dritten Punkt nur so ganz haarscharf streifen kann, weil uns die Zeit ausgehen wird. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht zu viele Nebenschauplätze aufzumachen, sondern am roten Faden zu bleiben und in dieser Predigtvorbereitung, das ist für mich immer so eine Phase des Lernens. Und glaubt mir, ich staune immer da, wo ich denke, den Vers kenne ich gut und da weiß ich, was auf mich zukommt und da weiß ich schon, was ich predigen werde und dann fange ich an mit der Vorbereitung und merke schon, es geht ganz woanders raus. Also, Psalmen sind das Buch der Lieder. Das ist eigentlich das Gesangsbuch vom Volk Israel. Und ganz viele von unseren modernen Lobpreisliedern haben ihren Text ursprünglich auch aus den Psalmen oder in Anlehnung an den Psalmen. Und man kann dieses Gesangbuch, dieser 150 Psalmen, eigentlich auch einteilen in 5 Kapiteln. Das erste Kapitel wäre die Psalmen 1 bis 41 als Lobpreisung des Schöpfers. Da geht es ganz viel darum, was Gott geschaffen hat und wer wir Menschen sind. Was bin ich? Und du bist der Schöpfer. Und das letzte Kapitel der Psalmen, das ist so ungefähr, das ist der Psalm 107 bis Psalm 150. Und das ist eigentlich der Lobpreis Gottes Wort. Der Lobpreis für Gottes Wort, was dieses Wort Gottes ist. Und genau hier steht auch unser Psalm, der Psalm 119. Und die Bibelkenner von euch, die schlucken jetzt mal ganz kräftig, weil das ist der längste Psalm. Der hat nämlich nur schlanke 176 Verse. Und deswegen werde ich den Predigttext heute Morgen nicht vorlesen, weil dann wäre das schon die Predigt. Aber das Besondere an diesem Psalm können wir in unseren deutschen Übersetzungen in aller Regel gar nicht wahrnehmen. Dieser Psalm gehört zu den alphabetischen Psalmen. Das heißt, ein alphabetischer Psalm ist eigentlich so, der erste Vers fängt mit dem Buchstaben Aleph an, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der zweite Vers fängt mit Bet an, das ist der zweite Buchstabe des hebräischen Alphabets und der dritte mit Gimel und so geht es weiter bis Tor, das ist der letzte Buchstabe. Das hebräische Alphabet umfasst 22 Buchstaben. Aber wie kommt es jetzt, dass der Psalm 119 176 Verse hat? Ganz einfach. Jeder Buchstabe, also Aleph, also immer 8 Verse beginnen mit dem Buchstaben Aleph, 8 Verse mit Bet und so setzt sich das fort bis zu Tor. Und für jeden Buchstaben 8 Verse, 8 mal 22 gibt 176. Und wisst ihr, das sind immer so ganz Kuriositäten, die mich persönlich begeistern. Ja? Es geht um das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird mit Buchstaben geschrieben. Und in diesem Psalm 119, der eigentlich auch dieses Hohelied des Wort Gottes genannt wird, dieser Psalm 119, der umfasst alle Buchstaben von A bis Z, von Alpha bis Omega eigentlich im Griechischen, ja, ist da komplett drin. Und dann jeder Buchstabe achtmal und acht ist wieder die göttliche Zahl. Und da geht es um Gottes Wort. Und das ist ein literarisches Kunstwerk und zur Ehre Gottes Wort. Und das möchte ich mit euch heute Morgen einfach ein bisschen mehr anschauen und Begeisterung wecken für dieses Wort Gottes. Als ich mich dann dran gemacht habe, diesen Psalm durchzulesen und etwas zu ergründen und mich mit der Struktur und der Sprache zu beschäftigen, habt ihr schon gemerkt, hat es mich wirklich gepackt, bin ich begeistert. Auf der anderen Seite haben mich ganz große Zweifel befallen. Ich kam mir nämlich so vor, als ob ich bei Gericht bin. Gebote, Satzungen, Unterweisungen, Zeugnis, dazu Ordnungen und Gesetze. Wow, nee, danke bitte nicht, habe ich so im ersten Moment gedacht. War meine Wahl da doch nicht so gut? Das entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen für Begeisterung zu wecken. Gesetze, Gebote. Aber es geht darum, dass hier einfach Gottes Anweisungen an die Menschheit, seine Gebrauchsanleitung gemeint ist. Und Gottes Wort wird hier auch ganz klar beschrieben. Und ein sehr bekannter, also das muss ich noch sagen, ich sage jetzt nicht, meine Predigt ist die Quintessenz aller 176 Verse, sondern das sind zwei Aspekte aus diesem Reichtum von 176 Versen. Und wenn euch das geschmackhaft macht, dann bitte ich euch einfach, das nachzulesen und euch wieder neu vom Wort Gottes packen zu lassen. Es sind nur zwei Aspekte, die eben mir für uns heute Morgen wichtig geworden sind. Ein sehr bekanntes Wort, das Gottes Wort beschreibt, ist in Psalm 119, Vers 105 zu lesen. Da steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und heute Morgen, als ich mich gerichtet habe, hierher zu kommen, habe ich gedacht, oh Mann, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Also wir denken da ja vielleicht an Taschenlampe, weil da kann ich das, was vor meinem Fuß ist, anleuchten. Und dann habe ich gedacht, wie hatten die damals Taschenlampen? Was bedeutet denn das für die eigentlich damals? Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ganz praktisch. Die hatten ja so Öllampen und bin darüber so ins Sinnieren gekommen. Eine Leuchte für meinen Fuß. Ja, was bedeutet das? Wisst ihr, ich gehe abends oft noch mal raus mit meinem Sohn spazieren. Jetzt im Winter war es ja schon um 17 Uhr dunkel. Und wir haben alles gehabt. Wir haben sternklare Nächte gehabt, haben da den großen Bären gesehen und die Venus und die Sterne. Wir hatten bewölkt, wir hatten Regen, wir hatten Schnee. Aber wir hatten auch Nebel, dunkel, bewölkt. Haben überhaupt nichts mehr gesehen. Und mit meinem Sohn laufe ich immer ohne Licht rum. Also wir genießen es einfach draußen zu sein, die Natur um uns zu haben und stapfen da los. Und wir kennen eigentlich so unsere Strecke. Aber in dieser Nacht oder in diesem Abend mit Nebel, dunkel, noch ein bisschen Regen dabei, war es echt schwierig, die Orientierung zu behalten. Und wie gut, dass es Taschenlampen gibt. Weil wir sind dann einmal irgendwo gestanden und wussten jetzt echt nicht, sind wir da, wo sind wir jetzt? Und haben dann die Taschenlampe angemacht und haben dann wenigstens mal sehen können, ob wir noch auf dem Weg sind oder schon im Acker. Und dieser Lichtstrahl, der hat dann den Nebel zumindest so weit durchdrungen, dass wir das erkennen konnten. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich schon auf Abwegen? Eine Leuchte für meinen Fuß. Gottes Wort hilft uns zu erkennen, wo stehe ich gerade. Und wisst ihr, das Tolle ist bei einer Taschenlampe, wenn ich die anmache, dann sehe ich genau das, was vor mir ist. meine nächsten Schritte, meine absolut nächste Umgebung. Aber wenn ich dann von diesem Strahl weggucke, hoch, kann ich mich überhaupt nicht mehr orientieren, weil dann bin ich blind, dann bin ich so geblendet von diesem kurzen Licht, dass ich das andere gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und wenn das Wort Gottes eine Leuchte für meinen Fuß ist, habe ich die Wahl, ob ich eben von Anfang an mir leuchte, wo ich hingehe, und dann sehe ich manchmal bloß das genau vor mir und gar nicht mehr das große andere. Oder ich gehe los und knipse die halt immer mal wieder an, um zu gucken, bin ich noch richtig, bin ich noch auf meinem Weg. Und dafür ist das Wort Gottes also einfach gut, dass es mir hilft zu sehen, wo bin ich. In Hebräer 4, Vers 12 können wir lesen: Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Das ist ganz schön knackig, dass dieses Wort so scharf ist und alles aufdecken kann. Ich möchte noch ein bisschen auf dieses schärfer als ein zweischneidiges Schwert eingehen. Ein zweischneidiges Schwert hat eine Doppelklinge. Es ist besonders scharf. Das heißt, also wenn ihr heute Morgen gefrühstückt habt, dann hattet ein Frühstücksmesser. Unsere Messer haben nur eine Klinge, die sind nur an einer Seite scharf. Ein zweischneidiges Schwert hat zwei Klingen oben und unten. Das heißt, ich kann in beide Richtungen schneiden. Es hat eine ganz hohe Schärfe. Das war damals das Schärfste, was man herstellen konnte. Und durch diese Schärfe kann es ganz exakt trennen. Und wir würden heute vielleicht für so einen Vergleich kein Schwert mehr nehmen, weil die so ein bisschen aus der Mode gekommen sind, sondern vielleicht ein Skalpell. Zu sagen, das Wort Gottes ist wie so ein ganz scharfes Skalpell. Es geht hier nämlich nicht darum, das als Waffe zu benutzen, dieses Schwert, sondern diese Schärfe. Mit so einem scharfen Gegenstand kann ich richtig sezieren, kann ich richtig auseinandertreiben. Und manchmal ist es so, dass wir in unserem Leben so unterwegs sind und gar nicht so recht wissen, bin ich jetzt richtig, bin ich jetzt falsch, was will ich eigentlich, ist es mein Gedanke, ist es Gottes Gedanke, ist es mein Wille, ist es Gottes Wille. Und da dürfen wir einfach auch dieses Wort Gottes nehmen und schauen, was steht denn da drin. Und dürfen dadurch Orientierung erhalten, auch in dem, dass wir sagen, okay, wenn das so im Wort Gottes steht, dann ist diese Seite richtig. Und entweder bin ich schon auf dieser Seite und bin richtig, dann bestätigt mich das, oder ich erkenne, hey, an dieser Stelle hier bin ich falsch unterwegs. Und Leute, das mag hart sein und das mag schmerzhaft sein, aber wisst ihr, ich hasse es, Umleitungen zu fahren. Und ich hasse es auch, mich zu verfahren. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, also ich habe für eine Frau einen relativ guten Orientierungssinn, aber gegen meinen Mann bin ich eine Null. Also der Josef, der kann sein, wo er will, der hat eine Karte, der dreht die einmal hin und dann stimmt die auch mit den Himmelsrichtungen, wie auch immer. Und dann sagt er, wir sind hier und wir müssen da hin und da geht's lang. Und wenn ich unterwegs bin, also dann gucke ich manchmal mittlerweile vorher eine Karte an. Früher bin ich einfach so losgefahren. Aber ich hasse es dann, wenn ich denke, oh, eigentlich müsste ich jetzt da sein und ich bin noch nicht da und ich bin vielleicht ganz woanders gelandet. Aber wie froh bin ich dann, wenn mir jemand sagt, hey, du bist hier falsch. Du musst jetzt einfach umdrehen, nochmal durch die Stadt durch und auf der anderen Seite ist das Ziel. Und so ist dieses Wort Gottes, dass es mir hilft, klar zu sehen, was ist richtig. Und da wird sehr klar in diesem Wort aus Hebräerbrief, dass das Wort Gottes uns zeigt, was in unserem Leben unsere Beweggründe sind. Wie es in uns aussieht. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz offenbar. Und wir sind manchmal so gut darin, uns selber zu belügen. Aber Gottes Wort, das offenbart das. Und zwar nicht, um uns zu verdammen und fertig zu machen, sondern um zu sagen, hey, hier liegst du falsch. Uns vor dem Unheil zu bewahren. Denn nur wenn man erkennt, dass man auf falschem Weg unterwegs ist, hat man die Chance zur Umkehr. Und in dem Beispiel mit unserem Spaziergang, nur wenn ich merke, dass ich im Acker stehe, mich verlaufen habe, kann ich anfangen, mich umzudrehen und zu schauen, wo geht es zurück? Wie komme ich wieder auf den Weg? Wie komme ich weiter? Und hier ist das Wort Gottes die Orientierung, die uns hilft, herauszukommen. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, notwendig, um uns zu zeigen, wo wir unsere Schritte hinsetzen sollen. Notwendig auch, um zu erkennen, wo bin ich denn auf meinem Weg? Und wenn ich auf dem richtigen Weg bin, wo geht der nächste Schritt hin? Wenn ich auf dem falschen Weg bin, zu erkennen, wow, bin falsch, ich erkenne das, wie gehe ich weiter? Will ich da weiter quer durch den Acker? Weil ich vielleicht denke, das ist eine Abkürzung. Oder sagen, hey, ich glaube, ich muss umdrehen, ich muss auf den richtigen Weg zurück. Der zweite Teil dieses Verses ist, und ein Licht auf meinem Weg, Lampe und Licht. Um mal bei diesem Bild von dem Spaziergang zu bleiben, den ich da mit meinem Sohn mache. Wir gehen eigentlich immer abends spazieren und dann haben wir entweder Sternenlicht und Mondlicht. Wenn man tagsüber spazieren geht, was wir auch manchmal machen, dann ist Sonnenlicht. Und dann kleidet das alles ins Helle. Dann kann ich die Dinge um mich herum erkennen. Wir wissen, wo es lang geht, weil wir genügend Licht haben zur Orientierung. Und in unserem Leben ist das auch so. Wir können das Wort Gottes als ganz großen Plan Gottes erkennen. Da offenbart Gott seinen Willen. Für uns als Menschen, aber auch für die gesamte Menschheit. Sein gesamter Heilsplan ist da enthalten drin. Und wenn ich dieses Wort Gottes kenne, dann ist es so, dass ich meinen persönlichen Weg auch in das große Ganze setzen kann. Dass es mir hilft zu sehen, wo geht diese Welt hin und wo stehe ich da drin. Und ich möchte mal bei dem Spaziergang bei der Nacht bleiben. Im Mondlicht kann man trotzdem gut laufen. Also habe ich festgestellt, ich brauche da gar nicht immer ein künstliches Licht. Mit dem Mondlicht, wenn mein Auge sich daran gewöhnt hat, kann ich erkennen, da hinten ist der Wald, da geht es zum Bahnhof, da drüben ist die Straße. Ich kann mich ganz gut orientieren. Und wisst ihr, so ist es auch mit unserer Erkenntnis vom Wort Gottes her. Selbst Paulus, der große Lehrer im Neuen Testament, sagt, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Aber je mehr ich vom Wort Gottes kennen und begriffen habe, desto besser kann ich mich orientieren und sehe, ah, der dunkle Fleck da hinten. Nein, das ist nur der Wald. Aber wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe, dann sehe ich da bloß einen dunklen Fleck. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Dinge aus dem Wort Gottes, die sind uns so klar, das ist wie wenn wir im hellen Sonnenschein laufen. Und das Wort Gottes will uns helfen, wirklich im Privaten wie im Globalen Dinge einzuordnen in unserem Leben. Zu wissen, wo es lang geht. Gottes Wort gibt uns Orientierung in unserem Leben. Und ich glaube, das ist was, was ganz, ganz viele Menschen gerade suchen und brauchen. Wo geht diese Welt hin? Wo bin ich? Und was möchte Gott? Und wir finden da auch Antwort im Wort Gottes. Und wir dürfen auch wissen, diese Psalmen sind das Liederbuch aus dem Alten Testament, im Alten Bund. Aber wir leben in der Zeit des Neuen Bundes. Jesus ist gekommen, für uns zu sterben und aufzuerstehen. Und hierin ist auch ein ganz großes Geheimnis, weil Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und er soll nah in unserem Leben sein. Und das tut er auch durch sein Wort, durch die Bibel. Und von dem her möchte ich euch ermutigen, Lampe und Licht des Wort Gottes wieder neu zu ergreifen und zu suchen und Gott in seinem Wort zu finden. Ja, wie ist denn jetzt die Beziehung dieses Psalmschreibers zum Wort Gottes hin? Der ganze Psalm wird durchzogen von Worten wie Weg, Gebot, Gesetz, also dieses Wort Gottes. Aber ganz wichtig ist auch dieser Weg, der als Sinnbild für das Leben steht. Und der Psalmist und seine Beziehung zum Wort Gottes wird durch zwei Gedanken geprägt. Die Sehnsucht nach diesem Wort Gottes. und die Sehnsucht danach, Gottes Gebote zu befolgen und gehorsam zu sein. Und das andere ist die Liebe zu diesen Geboten, wo er immer wieder sagt, ich liebe deine Gebote und ich will gehorsam sein und ich will sie kennen. Und wenn ihr den Psalm 119 mal durchliest am Stück und auch mehrfach, dann merkt ihr, dass so ein großes Bemühen dieses Menschen da, Gottes Gebote und Worte zu kennen und zu gehorchen und so zu herauszuspüren, wie sehr ihm dessen Anliegen ist, dass es auf mich fast schwer wirkt, wie eine Last. Und dann lese ich da im Urtext eben oft dieses Wort Gebot, Gesetz, Satzung, Ordnung anstatt Wort Gottes. Und es ist was, wo mich fast niederdrückt. Und dann schreibt dieser Psalmist an anderer Stelle wieder, dass er diese Weisungen, diese Gebote und diese Ordnungen liebt. Und da ist so eine große Diskrepanz in seinem Wesen drin. Und ich möchte da mit euch die Verse 33 bis 35 mal aus diesem Psalm 119 lesen. Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Schenk mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Und schon der Beginn dieses Abschnitts, lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Das ist doch für ganz viele von uns schon eine Riesenherausforderung, wenn wir es nur lesen. Wie viel von uns bleiben denn schon stehen bei diesem lehre mich, Herr? Aber wisst ihr, es geht da weiter. Es heißt, lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Es geht nicht nur darum, die Gebote auswendig zu lernen und zu kennen. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns seine Gebote lehrt und sagt, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst, du sollst, du sollst nicht. Nein, es geht weiter. Es heißt, dass er uns lehrt, lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Lehre mich, nach deinen Ordnungen zu leben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es geht hier darum, dass Gott uns lehrt, seine Gebote einzuhalten. Nicht nur uns die Theorie hinzuknallen und zu sagen, hier, sondern dass der Psalmist bittet darum, zeig mir, lehre mich, deine Gebote zu halten, nach deinen Ordnungen zu leben. Und wisst ihr, das finden wir auch im Missionsbefehl bei Jesus wieder, wo er hin sagt, geht hin zu allen Völkern und lehret sie, alles zu halten. Hey, das ist mehr als eine Theoriestunde. Lehret sie, alles zu halten, heißt, geh hin zu den Völkern und zeig ihnen, wie du das lebst. Zeig ihnen, wie sie das leben können. Und darum geht es hier. Dass die Praxis dazukommt. Dass Gott selbst nicht nur die Theorie bringt, sondern sagt, hey, ich zeig dir, wie du das leben kannst. Und Gott hilft nicht nur beim Kennen und Erkennen, sondern Gott hilft beim Umsetzen. Und der Psalmist ist sehr weise. Er sagt nämlich, nachdem er Gott bittet, ihm zu zeigen, wie er danach leben soll, schenk mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Er bittet um Einsicht. Das Gesetz zu kennen ist gut. Sich bemühen, es einzuhalten, ist auch gut. Aber zu wissen, warum und wieso es dieses Gebot gibt, macht doch Gehorsam so viel einfacher. Ich kann das dann mit Überzeugung leben. Ich bin überzeugt von dem und ich suche einen Weg, das in mein Leben umzusetzen und nicht, ich mache das halt, weil ein Christ macht es halt so. Hey, das ist, wenn ihr mit Kindern und Teenies zu tun habt, das allerschlechteste Argument ever. Ich habe da auch schon drunter gelitten als Teenie und ich möchte nicht, dass meine Kinder da auch nochmal drunter leiden. Also lasst uns forschen. Was steht hinter dem Gebot? Warum ist das so? Und es erklären. Und Gott darum bitten, uns dann eine Einsicht zu schenken. Und das ist ein ganz großer Schatz. Schenk mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. Darum geht es, von ganzem Herzen, ungeteilt. Aus Überzeugung. Und daraus kann dann Freude erwachsen, weil es mir leicht wird, weil ich nicht jedes Mal, wenn eine Situation kommt, denken muss, das macht man halt als Christ so, also darf ich das nicht. Anstatt zu sagen, hey, ich will das gar nicht, weil ich weiß, dass das nicht gut ist. Da kann ich doch viel lockerer durchgehen, da habe ich viel weniger Kämpfe. Dieses ungeteilte Herz, darum ringt er. Dass er nach sagt, ich will es von ganzem Herzen halten. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Es macht so viel Sinn. Ich habe etwas verstanden und dann will ich gehorchen. Und da es in diesem ganzen Psalm immer wieder um diesen Gehorsam geht und dieser Gedanke immer wiederkehrt, habe ich mich noch etwas damit beschäftigt, mit diesem Gehorsam. Empfinden wir Gehorsam eigentlich als etwas Gutes oder als was Negatives? Es wäre, glaube ich, manchmal ganz gut, wenn wir uns das mal fragen und ehrlich mit uns werden und darüber nachsinnen, jeder für sich. Ich lasse euch mal so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben. Also als Mutter sage ich ganz klar, Gehorsam ist gut. Gar keine Frage. Ich erwarte Gehorsam und ich vermittle auch, dass Gehorsam richtig ist und wichtig ist. Und dann gibt es auch mal eine Belohnung dafür, wenn man gehorsam war in einer schwierigen Situation. Gehorsam ist wichtig. Ja, und als Kind, ist Gehorsam gut? Also gut, als Kind würde ich sagen, ja, meine Eltern hatten dann doch mal wieder recht, gell? Und ab und zu stinkt mir Gehorsam ganz arg. Und wie ist das als Teenie? Ey, das kannst du jetzt aber nicht bringen. Hey, ich bin jetzt schon 16. Also ey, das ist ja mehr wie peinlich. Das geht gar nicht. Da merken wir schon, wie unterschiedlich unsere Wahrnehmung ist als Gehorsam gegenüber. Und wie ist das jetzt als Erwachsener? Hast du mir noch was zum Sagen? Ich entscheide selber. Oder also das können die jetzt nicht machen. So was Beklopptes beschließen und ich muss mich dran halten. Also wisst ihr, es tut mir schon weh, an manchen Stellen bloß 70 zu fahren. Das ist meine größte Herausforderung. Also ich bin wirklich jemand, der dazu neigt, Verkehrsschilder da immer wieder mal zu missachten. Aber das ist auch gehorsam. Von unseren Kindern erwarten wir oft, manchmal sogar blinden Gehorsam. Und von Vierjährigen mit diesen ewigen Diskussionen, warum? Mhm. Warum? Warum? Ah gut, und warum noch? Hey, da, ich weiß gar nicht, wie oft mir da schier die Hutschnur gerissen ist. Bei diesen ewigen Warum-Fragen und einfach zu sagen, dann mach es jetzt einfach, weil ich es sage. Ja? Wir merken, da ist Gehorsam ganz schön, gar nicht so easy. Ja? Und deswegen überlegt es mal, wie steht ihr zu Gehorsam? Als Nation haben wir da noch ein ganz großes Problem aus der Historie. Eine ganz negative Prägung aus dem letzten Jahrhundert mit Hitler, mit dem Naziregime und den Gräueln, die möglich waren, weil viele eben gehorsam waren. Und da frage ich mich, weswegen waren denn die gehorsam? Ganz viele auch aus Angst, aber ganz viele auch, weil sie geblendet waren. Und da habe ich gemerkt heute für mich, dieser Gehorsam im Wort Gottes gegenüber, was ist da ein guter Gehorsam? Und ich merke, ich möchte eigentlich wieder dahin kommen zu sagen, ja, Gehorsam an sich ist gut. Gehorsam kann auch missbraucht werden. Ich rede jetzt nicht von Kadavergehorsam, sondern von einer guten Art und Weise, Gehorsam zu leben. Und ich glaube, dass wir hier lernen dürfen. Ich möchte es mit dem Gehorsam noch abschließen, mit diesem Gedanken, wem bin ich gehorsam? Bin ich gehorsam einer Regel, weil ich erkannt habe, dass sie gut ist, dass sie richtig ist? Dann kann ich das leichter leben. Aber noch viel, viel leichter kann ich das leben, wenn ich die Person sehe und kenne, die das ausgesprochen hat. Wisst ihr, Kindern können 10 Erwachsene sagen, geh bitte rechts. Und das wäre richtig. Aber es hat eine andere Auswirkung, wenn die Eltern sagen, bitte geh rechts. Im Normalfall hat es eine andere Auswirkung, weil das Kind die Eltern kennt und weiß, die meinen es gut mit mir und das mache ich. Vom Grundsatz her jetzt mal. Und ich glaube, dass es ganz arg notwendig ist, dass wir erkennen, Gottes Gebote kommen von ihm und die stimmen mit seinem Wesen überein. Und wir wissen, dass er gut ist, dass er die Liebe ist und dass er uns wohlgesonnen ist. Und dass, wenn er uns dann ein Gebot gibt, es gut mit uns meint. Du sollst nicht töten, ist ein gutes Gebot. Ich mache es mal, ja. Und wenn ich weiß, wie Gottes Herz ist, dann muss ich auch nicht bei vielen kleineren Sachen hinterher nachfragen und drüber nachdenken, sondern dann weiß ich, ich bin, wenn ich diesem Gebot gehorsam gegenüber bin, eigentlich dieser Person Gottes gegenüber gehorsam. Und es macht es auch an vielen Punkten leichter. Ich glaube, dass wir hier einfach lernen dürfen, Dinge, die für uns klar sind, umzusetzen und zu tun. Und die Dinge, die für mich wichtig sind und die ich klären muss, weil sie für mich in meinem Leben wichtig sind. Und auch ich kenne das, ich kenne auch so diese Gedanken. Ich habe meinen Verstand und den gebe ich nicht an der Garderobentür ab. Nicht in der Gesellschaft, aber auch nicht in der Gemeinde. Und da, glaube ich, dürfen wir lernen, einfach zu erkennen, Gott hat uns einen Verstand gegeben, ja. Und den dürfen wir einsetzen. Und deswegen dürfen wir auch, wie dieser Psalmist, oft über dieses Wort Gottes nachsinnen, nachforschen, darüber nachdenken und zu Antworten kommen. Aber der Verstand ist nicht das allein Richtige. Wir sollen nicht auf unseren Verstand vertrauen, nicht auf unser Denken, sondern wir sollten eigentlich an den Punkt kommen zu sagen, ich ergründe, was im Wort Gottes steht und bitte ihn um Einsicht. Ich bitte ihn, dass er mir hilft, dazu zu kommen, sein Wort an dieser Stelle zu verstehen und dann gehorsam zu sein. Seine Gebote zu halten und danach zu leben, damit ich zu dieser Freude erlange. Und ja, das ist einfach so dieser Punkt, wo wir immer wieder an diesen Punkt hinkommen. Zuerst ist die Einsicht. Ich erkenne was und brauche die Einsicht, es zu tun. Und dann kann ich es von ganzem Herzen halten, dieses Gebot. Da wird es mir zur Überzeugung. Und dann hilft mir Gott danach zu leben, zu dieser Überzeugung, das umzusetzen auf Dauer. Und das bildet dann Charakter. Und das ist die Hilfe für die Praxis. Und ich glaube, das brauchen wir. Dieser Psalm 119, der so vollgesteckt ist mit diesen Geboten, mit diesen Anweisungen, die es gut meinen mit unserem Leben und diesem darüber brüten, darüber nachdenken, darüber sinnieren und diesem Verlangen, es umzusetzen und zu wissen, das können wir nicht aus uns heraus. Wir brauchen diese Orientierung in unserem Leben vom Wort Gottes her. Und wir brauchen, ums Leben zu können, Gottes Hilfe. Und da sind wir den Psalmisten so weit voraus, weil wir Jesus haben, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns da hilft, von diesem Buchstaben wegzukommen. Buchstaben können manchmal richtig töten, hin es zum Leben zu bringen. Und dann wird es echt attraktiv und schön und dann passt es zusammen. Dann wird es authentisch. Und da möchte ich euch heute Morgen mit einladen. Sucht das Wort Gottes, nehmt es zur Hand, dass ihr Orientierung habt und bittet Gott, das, was ihr kennt, in eurem Leben umzusetzen und mit Überzeugung zu leben.